Ja, Zombie, der Song der Band Cranberries ist ja für die jungen Leute schon wieder ganz alte Musik und für eine ältere vielleicht zu neue Musik, aber es beschreibt die Auseinandersetzung in Nordirland, die stattgefunden hat und jetzt droht wieder zu eskalieren mit dem Brexit. Es geht in der Predigt um Gewalt und Unterdrückung. Es geht um Reaktion auf das, was uns andere gegen unseren Willen antut. Und dabei geht's um ein Kernstück christlicher Ethik. Aber ich denke, es ist nicht nur was religiöses Thema, sondern eine soziale, eine politische, eine globale Herausforderung, die hinter dieser Frage steckt. Ich habe eine bestimmte Art zu predigen. Es wird so mehr um Lehre gehen, also um das, was das Wort Gottes im Direkten sagen will. Und dazu werde ich mich sehr eng an den Text halten. Ich hoffe aber, es wird trotz der Lehre nicht zu oberlehrerhaft. Das ist einer meiner Fallen, die ich so habe. Aber vielleicht sind trotzdem Überraschungen dabei. Jedenfalls ist die schlussendliche Aussage nicht das, was man gemeinhin vom Christentum erwartet. Ich lese den Text, der meiner Predigt zugrunde liegt. Aus Matthäus 5, Vers 38 bis 41, nach der Übersetzung Luther 2017. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lasse auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so gehe mit ihm zwei. Dieser Text ist, wenn man ihn so liest, einfach eine Provokation. Dann denkt man, ist das wirklich angebracht? Kann man das so sagen? Kann das funktionieren? Welche Reaktion auf Gewalt kennen wir? Einmal Gegengewalt, ja? Versucht, den anderen zu bremsen, zu übertrumpfen. Nimmt der die Faust, nehme ich das Messer. Nimmt der das Messer, nehme ich die Pistole. Nimmt der den Panzer, nehme ich die Bombe und so weiter. Eskalation, Spirale der Gewalt nennt man das. Was ist die andere Reaktion, die sonst gemacht wird? Nun, wie ein geprügelter Hund den Schwanz einziehen, klein beigeben, damit man seine Ruhe hat. Sich seinem Schicksal ergeben, möglichst still zurückgezogen, damit man nicht auffällt und sich den Zorn zuzieht. Das sind doch die beiden Alternativen, oder? Sind das wirklich Alternativen? Schauen wir uns die Konsequenzen dieser Alternativen an. Wohin führt der eine Weg der Gegengewalt? Aufrüstung, Anarchie, Weltkrieg letztendlich. Zwischen Nationen, da gibt's ja den sogenannten Frieden durch Gewaltandrohung, so wie im Kalten Krieg. Aber das ist ein Frieden des gespenstischen Schweigens. Oder so tun, als ob das Spiel mitspielen, aber eigentlich etwas anderes wollen, dann ist man zwiespältig. Wie ist das zwischen Menschen? Sich nicht gefallen lassen, mit gleicher Münze heimzahlen, vielleicht noch ein bisschen mehr nachtreten. Das geht auch verbal, die Gewalt. Und mit Blicken und mit Ausgrenzung. Wir sehen ein, es entstehen unwürdige Situationen. Es entwürdigt den Menschen, so zu handeln. Wohin führt aber der andere Weg? Ja? Der Gewalttätige erkennt dann keine Grenzen für sein Handeln, wenn er keinen Widerstand sieht. Er sieht vielmehr seine Strategie voll bestätigt. Unterdrücker werden so ermutigt. Uns wird das ja jetzt wieder vorgeführt in Belarus. Diktatorische Regime schätzen diese Unterwürfigkeit. Man denke nur an die grotesken Inszenierungen in Nordkorea. Und diese Gesellschaftsstruktur wird zementiert, wenn sich alle raushalten. Auch hier sehen wir, es entwürdigt den Menschen. Beides hat das Gleiche zur Folge. Es entwürdigt den Menschen, weil er gegen seine Überzeugung handeln muss. Die ständige Heuchelei verkrümmt seine Persönlichkeit. Er verlernt zu sagen, was er denkt. Bald hat er die berühmte Schere im Kopf, dass er sich also schon gar nicht mehr traut, selber zu denken. Ist das der Weg Jesu? Immer den unteren Weg gehen? So wurde es mir in meiner Kindheit, in Familie und Gemeinde beigebracht. Das lähmte mich teilweise, mich überhaupt auf dem Schulhof zu verteidigen. Ja, ich war eine lahme Ente da, weil man sich mit mir gar nicht raufen konnte. Ich war immer, habe mich immer geduckt. Ja, aber es ist nicht der Weg Jesu. Schließlich ist er ja im Tempel ausgerastet, als er sah, dass Religion ein Geschäft zu werden drohte. Und er hat so klar den Oberen die Meinung geigt, dass sie ihn schlussendlich ans Kreuz geschlagen haben. Ja, welcher Weg hat Jesus denn dann? Es kann doch nur einen geben, entweder Unterwerfung oder Revolte, entweder Flucht oder Krieg, entweder Widerstand oder kein Widerstand. Was sagt Jesus denn? Was tut er? Gut, dass wir jetzt nach ihm fragen und nach dem, was er tut und sagt. Denn Jesus passt nicht in dieses Schablonendenken. Jesus ist weder in die Welt gekommen, um den weltlichen Gesetzen von Macht und Untertan einen frommen Deckmäntelchen zu verpassen, noch um den Seinen ein göttliches Schwert in die Hand zu geben, gegen ihrer Widersacher. Beides ist nicht Jesu Weg. Er bringt eine radikale Alternative. Jesus hat einen dritten Weg. Der dritte Weg Jesu, der ist in den Versen, die wir gelesen haben, gerade beispielhaft beschrieben. Wir müssen sie aber recht verstehen. Der dritte Weg Jesu ist weder Passivität noch Gegengewalt. Jetzt gehen wir also zum Text und decken ihn auf, indem wir in die Historie gehen und sehen, wie er damals gemeint war. Und da freue ich mich, dass Jonas von alleine den Text vorgelesen hat, den ich als Referenz auch nehme hier. Ich habe es ihm nicht vorher gesagt. Also, Jesus zitiert erstmal die Schrift. Ihr wisst, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das geht dann in dem Text, wir haben es gehört, so weiter, Hand um Hass, Fuß um Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Strieme um Strieme. In Klammern will ich jetzt schnell was einflechten, weil du vorhin gesagt hast, das wäre gruselig. Im Alten Testament war das nicht gruselig gemeint. Es kommt uns barbarisch vor, es ist aber tatsächlich eine Eindämmung der Barbarei, denn üblicherweise versuchte man, eine erfahrene Verletzung zu überkompensieren, dem anderen mehr zuzufügen. Das Gesetz begrenzt das hier, ganz klar, so dass es nicht zur Eskalation kommt. Aber das jetzt nur am Rande, Klammer zu. Jesus war ja Rabbi, ein Lehrer der Schrift, und die hatten eine bestimmte Art zu argumentieren, zu diskutieren. Das ist eine richtige Kunstform, wie die diskutiert haben. Sie nahmen ein Schriftwort und versuchten es so zu formulieren, zu umschreiben, dass man es ihrer Meinung besser verstehen konnte. Und das ging immer mit der Formel, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Das Aber hier soll also nicht bedeuten, dass jetzt das Gegenteil kommt oder sogar was aufgehoben ist, was da steht. Nein, es kommt jetzt eine Formulierung, die dem Geist des Gesetzes nach der Meinung des betreffenden Rabbis noch näher kommt. Ja? Eine Formulierung, die dem noch näher kommt. Und was sagt Jesus in Vers 39? Ihr sollt euch überhaupt nicht wehren. Das ist eine Übersetzung. Luther 1984 meint, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. Das ist den Älteren noch so im Kopf. Zink sagt, ihr sollt dem Bösen überhaupt keinen Widerstand entgegensetzen. Die Zürcher Übersetzung sagt, dass ihr dem Bösen nicht widerstehen sollt. Also das sind alles unterschiedliche Formulierungen. Und ja, wenn wir uns wortgetreu an die Bibel halten wollen, dann müssen wir immer fragen, an welche. Das Wort, um das es hier geht, ist widersetzen. Was ist das für ein Wort? Die Bedeutung dieses Wortes ist anscheinend entscheidend. Es schließt uns die Verse auf. Im Griechischen heißt das Wort antihistenei. Anti, kennen wir, heißt gegen. Ne? Histeni ist ein Verb, das zum Wort Stasis gehört. Und Stasis wird in der Bibel immer dort verwendet, wenn es um einen bewaffneten Aufstand, eine Revolte, eine gewalttätige Auseinandersetzung gibt. Also dieses überhaupt keinen Widerstand machen, heißt in Wirklichkeit gegen das Böse keinen Aufstand machen. Ja? Wenn man es ganz wörtlich nimmt. Natürlich wusste Jesus, dass man das auch im Sinne von Passivität missverstehen konnte. Deshalb gleich die Beispiele. Und die haben es in sich. Sie klingen so harmlos, so klar, aber man muss ganz genau hinschauen, um was es da geht. Also, das erste Beispiel. Wenn einer dich auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch noch die andere hin. Das werden wir jetzt mal wörtlich machen. Ich stelle mich zur Verfügung, ich brauche einen Freiwilligen, der mir auf die rechte Backe schlägt, angedeuteterweise. Und ich brauche dafür einen Rechtshänder. Bitteschön, wer stellt sich zur Verfügung? Jonas. Freiwillige vor. Ja, das gehört mit zum Job heute. Das ist also. Ja. Also stell dich mal hier so hin. Ja. So, du bist Rechtshänder. Ja. Jetzt schlag mir mal auf meine rechte Backe. Meine rechte Backe.
Mit der rechten Hand. Der muss ich ja so.
Wie?
Entweder
so schlägt man.
So, aber
auf meine rechte Backe.
So.
Man schlägt aber nicht mit verdrehter Hand.
So.
Das ist ein Faustschlag. Also, er versucht sich zu wehren. Mit der rechten Hand schlägt man so. Man macht. Danke.
Ja,
danke, Applaus, ja. Also, es geht um einen Rückhandschlag. Was ist denn ja wohl da so merkwürdig oder so ein Unterschied am Rückhandschlag? Wenn man mit der Rückhand schlägt, wenn man also so schlägt, dann will man den anderen nicht nur verletzen oder stoppen, man will ihn auch noch beleidigen. Hinweg mit dir, du Fliege da. Es geht nicht um einen Faustkampf, den würde man mit Vorhandschlägen führen. Ja, so Mann gegen Mann sozusagen. Nein, hier geht es um eine Beleidigung, beziehungsweise um eine Geste der Geringschätzung. Und dass das so ist, dass ich euch jetzt kein Blödsinn erzähle, das kann man an dem Strafkatalog des Gesetzes damals sehen. Schlug man einen Gleichrangigen im Faustkampf mit offenen Händen, dann kostete es 4 Zutzstrafe. Aber mit der Rückhand schlagen kostete 400 Zutz. 100-mal mehr wurde das bestraft. Das wurde als sehr schwerwiegende Beleidigung empfunden. Und es war gang und gäbe, so seine Geringschätzung auszudrücken. Und das nicht nur in Israel. Sklavenhalter in den USA schlugen so ihre Sklaven. Männer in Russland ihre Frauen, übrigens auch die Frommen. Und Römer die Juden oder zu Zeiten der Apartheid die weißen Farmer ihre Arbeiter in Südafrika. Eine internationale Sprache der Gewalt gegen Untergebene. Ihm damit klar machen, dass er der Untergebene ist. Und das geht es Jesus hier. Vor ihm stehen ja die Unterdrückten, die Mühseligen, die Beladenen, die Gedemütigten und Entwürdigten. Sie will Jesus erquicken. Ja, aber bitteschön, weshalb empfiehlt er ihnen denn dann auch noch die linke Backe hinzuhalten? Weil, und das führt uns in die Gedankenwelt Jesus und in den sozialen Hebel, weil das dem Unterdrücker die Möglichkeit beraubt, ihn weiter zu demütigen. Wenn der sich jetzt so dreht mit links, dann kann er ja nur noch mit der Vorhand hauen. Dann ist es ein Kampf zwischen Gleichgestellten. Der Untergebene wird aktiv, zeigt damit, versuch's doch nochmal, hä? Der erste Schlag hat sein eigentliches Ziel verfehlt. Ich ducke mich nicht. Ich verweigere dir das Recht, mich zu demütigen. Ich lasse mir meine Würde nicht nehmen. Du magst mich zu Recht strafen oder zu Unrecht. Aber entwürdigen lasse ich mich nicht, denn ich bin ein Mensch wie du. Das sagt der Untergebene damit, indem er ihm die linke Backe hinhält. Wenn die linke Backe hingehalten ist, ja, dann geht es nur mit der Vorhand. Das ist ein ebenbürtiger Kampf, ein Faustkampf. Durch das Backe hinhalten wird dem Aggressor die Macht genommen, letztendlich ihn zu entwürdigen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Übersetzung exakt ist an der Stelle und dass die von rechter und linker Backe spricht. Ich weiß nicht, ihr müsst mal zu Hause in euren Bibeln nachgucken. Es gibt in vielen Bibelversionen, steht da nur, wenn er euch auf die eine Backe schlägt, haltet ihm die andere hin. Zum Beispiel Hoffnung für alle steht das drin. Damit geht der ganze Sinn dieses Verses völlig verloren. Und das merkt man nicht, wenn man nicht die sozialen Hintergründe kennt, in die Jesus hinein damals gesprochen ist. Man hat ja den Eindruck, er propagiere eine besondere Form des Masochismus. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass das keineswegs so ist. Ein weiteres Beispiel Jesu, der im nächsten Vers, ist auch ohne Kenntnis der damaligen Kultur völlig unverständlich. In Vers 40 heißt es, wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessieren will, so gib ihm noch die Jacke dazu. Paradox. Worum geht es diesmal? Wir fangen an nachzudenken. Dahinter steckt ein in der damaligen Zeit sehr verbreitetes Phänomen, und zwar die Verschuldung. Im Alten Testament finden wir viele Regeln, wie mit Verschuldung, mit Schuldnern umzugehen ist. Arme, ja, die hatten ihre Arbeitskraft und sonst nicht viel. Die hatten nur noch einen Mantel, den sie als Pfand für eine Schuld geben konnten. Am Abend aber, und so ist das Gesetz, musste dieser Mantel wieder zurückgegeben werden, weil der Mantel auch als Decke für die Nacht diente. Ja, der Schuld, wie nennt man den? Der eine ist der Schuldner, der andere ist der, wie? Der Gläubiger. Genau, der Gläubiger musste ihm also über Nacht sein Pfand zurückgeben und am nächsten Morgen kriegt er es wieder. Mit Wucherzinsen wurden Kleinbauern in den Ruin getrieben. Vor Gericht mussten sie dann ihr letztes Hemd abgeben. Dann hatten sie wirklich nur den Mantel, der ihnen aber nicht mehr abgenommen werden durfte. Hier setzt Jesu an, gib ihm die Jacke bzw. den Mantel dazu. Ja, was passiert denn dann? Das Hemd, also das Unterkleid ist weg, der Mantel auch. Dann ist der Mensch nackt. Der steht nackt vor Gericht. Stellt euch das mal vor. Das machen wir jetzt hier nicht vor. Ist ja alles im Internet. Also stellt euch mal vor, was das für einen Eindruck macht. Dem Mann wird das Hemd abgenommen und dann legt er noch seinen Mantel dazu und wirft dem Kläger zu Füßen. Nimm doch gleich alles. Jetzt hast du alles, was ich habe, bis auf mein nacktes Leben. Willst du das auch noch? Nacktheit war in Israel tabu. Aber die Schande war nicht bei dem Entblößten, sondern bei dem, der die Blöße verursacht hatte, der also sozusagen ihn aufgedeckt oder ihn ausgezogen hatte oder auch nur zuschaute, der hatte die Schande. Damit demonstriert der Schuldner hier, dass der Gläubiger unehrenhaft ist. Am Ende ist er, der Gläubiger, der Demaskierte, indem der Schuldner ihm sein letztes Hemd gibt. Diese Demaskierung ist aber nicht nur eine Bestrafung, sondern gibt dem Gläubiger die Chance, sein Unrecht einzusehen. Er fängt an nachzudenken, meine Güte, ich kann dem Typen ja nicht alles nehmen, auch wenn er mir schon so viel schuldet. Ich bin zwar formell im Recht, aber er muss ja eine Grenze geben. Und er könnte einen Schuldenerlass üben. Jesus leitet an, den, der seine Macht und Würde voll ausspielen will, durch gelungene Veralberung seiner Macht teilweise zu berauben. Ja, es wird ihm die Macht genommen in dem Augenblick. Das weist auf folgendes Prinzip. Sobald ein Machtloser oder eine Gruppe sich weigert, die Macht der Herrschenden, seien es Römer, Buren, die Stasi oder Ehemänner anzustaunen oder vor ihnen zu kuschen, reißen sie damit die Initiative an sich, auch wenn äußerlich noch nicht viel passiert ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Leipzig, Montagsdemonstration, sie sind den ganzen Ring rumgegangen und an der an der Ecke, wo das Stasi-Quartier war, sind sie auch vorbeigegangen. Den Mut hatten sie. Und damit war die Macht der Stasi gebrochen, auch wenn sie die Gewehre noch hatten. Jesus zeigt, wie es möglich ist, ungerechte und grausame Systeme zu entlarven. Hier ist ein Armer, der es nicht länger hinnimmt, sich von Reichen wie ein Schwamm bis zur Austrocknung auspressen zu lassen. Und zwar nimmt er das Gesetz hin und übererfüllt es bis zu dem Punkt, wo sich das Gesetz selber ad absurdum führt. Und damit lässt er seine Gläubiger stehen. Der hat zwar das Recht, aber ein viel größeres Problem, nämlich die öffentliche Schande. Ich denke, ihr seid jetzt gespannt auf den nächsten Vers, Vers 41. Da stand, wenn einer dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm eine zweite. Was hat das mit dem Meilengehen auf sich? Das stammt aus der Besatzungspraxis der Römer. Ja, Israel war ja sozusagen die römische Provinz Syrien. Und dieser Vers wurde ja zum geflügelten Wort, ja, die zweite Meile gehen, also noch ein bisschen mehr Geduld haben mit den Leuten. Aber nein, wieder müssen wir erkennen, wenn wir richtig hinsehen, dass dieses Sprichwort, das sich daraus entwickelt hat, gar nicht das Thema des Verses trifft. Die Römer hatten eine sehr clevere Besatzungspraxis. Das nannte sich ja Pax Romana, also der römische Frieden. Die Römer hatten gelernt, dass die zweifelsohne vorhandenen Belastungen der Besatzung für das entsprechende Volk, dass die nicht zu groß werden durften. Denn sie wussten aus Erfahrung, dass das dann Aufstände zur Folge hat, die nur mit großem Aufwand wieder befriedet werden konnten. Und dann konnten die nicht richtig wirtschaften. Ja, für Wirtschaft braucht man immer Frieden. Also, das wollten sie sich ersparen. Und deshalb war es zum Beispiel so, dass die Hilfstruppen des Herodes Antipas, der da herrschte, im Auftrag Roms, die durften Hand- und Spanndienste erzwingen. Also die durften einfach Leute sagen, du musst uns jetzt mal hier mein Gewehr tragen oder sonst irgendwas oder mit deinem Wagen hier unser Proviant fahren oder sonst was. Aber an den Straßen waren Meilensteine, das war ein super Service von den Römern. Ein Soldat durfte einen Zivilisten also auffordern, ihm sein Gepäck für eine Meile zu tragen. Aber jeder Versuch, ihn zu einem weiteren Stück zu zwingen, wurde bestraft. Das wäre ja schon wieder was gewesen, wo der Einheimische sich hätte beschwerlich fühlen können. Eine Meile ist okay, dann kann er den nächsten holen, der muss ihn dann was tragen, fertig. Also, trotzdem wurden die stolzen Juden ja immer daran erinnert, dass sie auf besetztem Land wohnen. Heute ist das ja andersrum. Ne? Die besetzen anderes Land und sie haben auch nicht so eine intelligente Pax Romana, aber das ist nicht das Thema jetzt. Wir wissen, dass Jesu nie zu einem Aufruhr, zu einem Aufstand gegen die Römer aufrief, obwohl man das vielleicht von ihm erwartete. Es gab viele Gruppen, die haben gesagt, wir machen jetzt mal Römerboykott, ihr tragt nicht die Klamotten von den Soldaten. Weigert euch einfach. Ja, da wurden sie einfach gezwungen oder eingesperrt oder sonst was. Da machte Jesus nicht mit. Wie hat Jesus denn argumentiert? Weshalb sollte man die zweite Meile gehen? Bedeutet das nicht dem Feind Vorschub leisten? Überhaupt nicht. Wie in den beiden anderen Beispielen bedeutete das, die Initiative zurückzubekommen. Der Soldat ist dann verwirrt und er ist auch ein bisschen provoziert. Der Unterdrückte spaziert an dem Meilenstein einfach munter weiter. Darauf ist der Soldat nicht vorbereitet. Die Kameraden gucken schon, das darf der nicht. Was soll der Soldat machen? Er ist in einer völlig anderen Situation gelandet. Hinter dem Meilenstein beginnt sozusagen das mentale Hoheitsgebiet des Juden. Der Soldat muss jetzt was ganz Seltsames tun. Er muss den Juden als Menschen ansprechen und sagen, hör mal, ich darf das nicht, ja? Bitte, gib mir meinen Tornister wieder. Die Leute gucken schon meinen Oberst und so. Das funktioniert nicht. Bitte, gib ihn mir wieder. Ich trage ihn jetzt alleine. Groteske Szene am Wegesrand. Aber die Situation ist um 180 Grad gedreht. Was sagt ihr zu diesem Bibeltext jetzt? Was lehrt Jesus hier eigentlich? Er lehrt bürgerlichen Widerstand. Er lehrt kreative Gehorsamsverweigerung durch Übererfüllung. Irgendwie liebevolle Konfrontation lehrt er. Habt ihr sowas schon mal gehört, dass sowas schon mal passiert ist? Von dieser Verweigerung, Rosa Parks vielleicht. Nee, die ist sitzen geblieben im Bus, obwohl das nicht durfte. Ich lese mal eine Stelle vor. In Algamar, Brasilien, organisierten Bauern einen langfristigen Kampf für die Erhaltung ihres Landbesitzers vor den illegalen Enteignungsversuchen nationaler und internationaler Firmen, die ihrerseits auf die Unterstützung der lokalen Polizei und des Militärs zählen konnte. Einige der Bauern wurden verhaftet und in der Stadt eingesperrt. Ihre Mitstreiter waren der Meinung, dass sie ebenso verantwortlich wären, marschierten zu Hunderten in die Stadt und drangen in das Gerichtsgebäude ein. Sie forderten, zusammen mit denen eingesperrt zu werden, die verhaftet worden waren. Schließlich blieb dem Richter nichts anderes übrig, als sie alle nach Hause zu schicken, einschließlich der bereits Inhaftierten. Die haben sowas gemacht, die Initiative durch Übererfüllung zurückgewonnen. Wagen wir wirklich, die Lehre Jesu so zu akzeptieren, wie sie damals von ihm gepredigt wurde? Eine Lehre ist ja immer mehr als die kleinen Geschichten, die wir gehört haben. Wie können wir da anfangen heute? Ich komme jetzt zum Schluss, keine Angst. Letztendlich muss das jeder von uns umsetzen. Fantasie, Kreativität ist gefragt. Bei der Lehre Jesu geht es ja nicht um Kopieren, sklavisches Kopieren einer Handlungsweise. Geht gar nicht oft, weil wir in einer anderen Kultur leben. Nein, es geht nicht ums Kopieren, sondern ums Kapieren und Anwenden, da wo es nötig ist. Ich denke an ein Beispiel, habe ich erlebt. Eine Frau in einer christlichen Gemeinde, sie wird von ihrem Mann geschlagen. Viele wissen es, aber es heißt ja, die Frau sei dem Mann untertan. So wörtlich, ne? Halte die andere Backe hin, sagte dann die Seelsorger zu der Frau. Hallo? Grotesk. Nein, dem Geist der Lehre Jesu entsprechen, hätte der Seelsorger sie ermutigen müssen, die eigene Würde zu wahren, den Bann der Erniedrigung und der Schuldgefühle zu durchbrechen. Sie müsste die Fixierung auf den Mann aufgeben, eigenen Handlungsspielraum wieder gewinnen und ihren Mann entweder dazu bringen, sie als Gleichwertige zu behandeln oder aus der Beziehung auszusteigen. Sie müsste vor allen Dingen die Initiative in die Hand nehmen. Auch Anzeigen bei der Polizei geht auch, damit sie, falls das funktioniert, ihm da wieder raushilft. Dann, sie kann ihn dann ja wieder, wenn er sich besinnt, wieder annehmen und was Neues aufbauen. Wie geht das Prinzip? Zeig's mal die Folie. Also, der eine Weg, Flucht, Unterwerfung, Passivität, Rückzug. Der andere Weg, Kampf, gewaltsame Revolte, direkte Vergeltung, Rache. Der dritte Weg Jesu, ergreife die moralische Initiative, finde eine kreative Alternative zur Gewalt, steh zu deiner eigenen Menschenwürde, begegne brutaler Gewalt mit Witz oder Humor, zerbrich den Teufelskreis der Demütigungen, weigere dich einfach, die unterlegene Position anzunehmen und gib dem Gegner die Chance, umzudrehen, sich zu ändern. Dieser Weg ist sicher schwierig. Es ist manchmal einfacher, je nachdem, wie man ausgestattet ist, einfach dreinzuschlagen oder auch sich zurückzuziehen. Aber der dritte Weg Jesu ist der nachhaltigste Weg. Er verändert wirklich was. Und das will Jesus verändern, auch mit dir. Vertrau ihm. Es lohnt sich. Amen.